In diesen Tagen, wo uns eigentlich sehr gut geht, hören wir wenig Worte der Zufriedenheit oder gar der Dankbarkeit. Vielleicht hat man Glück, wenn man den Zug noch erreicht hat, oder vielleicht ist man auch happy, wenn man die Prüfung bestanden hat, oder froh, dass man den Job bekommen hat. Unser Predigtext formuliert etwas ganz anderes. Da dankt ein Theologe, dass Gott, Jahwe, ihn zum messianischen Juden geführt und ihn in ein Amt eingesetzt hat. Hören wir selbst, was er getrieben durch den Heiligen Geist geschrieben hat. Und noch einmal bitte ich die Gemeinde, aufzustehen, wo es möglich ist. Der Apostel Paulus schreibt: Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Ersten alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Bitte nimm Platz. Die 5 Punkte habt ihr längst entdeckt, sowohl im Internet wie auch hier an diesem Handzettel, den Susanne Gessler freundlicherweise für mich kopiert und ausgedruckt hat. Die erfahrene Barmherzigkeit und deren Auswirkung im Leben des Apostel Paulus. Die erfahrene Barmherzigkeit Jesu im Leben des Apostel Paulus. Die erfahrene Barmherzigkeit übersteigt die Freveltaten des Apostel Paulus. Die erfahrene Barmherzigkeit beruht auf die Sendung Jesu Christi. Die erfahrene Barmherzigkeit als Beweis göttlicher Geduld. Und die erfahrene Barmherzigkeit als Antrieb göttlicher Anbetung. Die erfahrene Barmherzigkeit Jesu im Leben des Apostel Paulus. Wie es gerade schon sagte, der Apostel Paulus beginnt mit einem Dank. Er dankt Gott, dass Gott in seinem Leben eingegriffen hat. Ich danke unserem Herrn, Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat. Der Apostel Paulus kann nur danken, dass der allmächtige Gott in seinem Leben dieses Wunder des Eingriffs getan hat. Und diese geschilderte Erkenntnis des Apostel Paulus beruht nicht auf seine eigene Weisheit. Seine eigene Weisheit war seine Blindheit für die Ereignisse seiner damaligen Gegenwart. Der Pharisäer Saulus erkannte in seiner Weisheit, als sich das Judenchristentum ausbreitete, fälschlicherweise in dieser Ausbreitung eine jüdische Sekte. Und da der Pharisäer Saulus Jahwe mit ungebrochenem Herzen dienen wollte, bekämpfte er ihn mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Er bekämpfte die Judenchristen, wo immer er konnte. Und die Erkenntnis dieser Fehleinschätzung hatte selbstverständlich gravierende Folgen. Und das bringt mich zum 2. Punkt. Die erfahrene Barmherzigkeit übersteigt die Freveltaten des Apostel Paulus. Schauen wir, wie verblendet der Pharisäer Saulus war, bevor Jahwe, Gott, dem Apostel Paulus diese Scheuklappen entfernte. Der ich früher ein Lästerer, ein Verfolger und Frevler war. Ein Lästerer. In dem Kontext unserer Schrift ist es das Herabstufen des Amtes und des Werkes Jesu Christi. Es soll dazu führen, zu lästern, andere vom Glauben abzuhalten und dem Pharisäer Saulus gleichzutun. Der gebildete und wortgewandte Pharisäer nutzte die Waffen seiner Zunge, um andere, um Dritte zu verletzen. Der Schriftgelehrte Saulus verhöhnte das messianische Amt und verunsicherte damit die aufhorchenden Juden, die dem Christentum eigentlich aufgeschlossen waren. Letztlich wollte Saulus Juden dazu bringen, dem auferstandenen Herrn und ihren dargebrachten Glauben wieder abzusagen. Und ganz sicherlich und zutiefst traurig ist Saulus das da und dort auch gelungen, dass sich Judenchristen vom Herrn wieder abwandten. Wie tragisch diese Tatsache ist, vermag ich gar nicht auszuloten. Wenn Zeitgenossen die Wahrheit der Lehre Jesu nicht ertragen können, verbreiten sie Lügen. Eine Vorgehensweise bis auf den heutigen Tag. Jesus enttarnt Satan, indem Jesus seine Vorgehensweise und seine Methode erklärt. In Johannes 8 lesen wir, Jesus sagt da in einem Dialog: Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüsten wollt ihr tun. Und jetzt kommt es. Der Teufel ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Wir lernen, die Lüge, die bewusste Falschaussage, ist das Töten der Wahrheit mit der Zunge. Und wir lernen als Zweites, dass das Morden, das Töten des Lebens, letztendlich damit zusammenhängt, damit die Wahrheit zum Schweigen kommt. Erst kann man die Wahrheit nicht ertragen, dann wird gelogen. Aber wenn es dann noch schwieriger wird, dann wird man stumm geschaltet. Während Gott das Leben schenkt, will Satan es töten. Und das seit Beginn der Menschheit. Ich erinnere nur an den Brudermord, wobei Kain Abel tötete. Und es begann auch mit den Worten der Aufforderung: Kommt, lass uns mal aufs Feld gehen. Die 10 Gebote lehren uns, weder zu lügen noch zu töten. Und doch liegt Lüge und Tod im Paket oft ganz eng zusammen. Das war bei Jesus so, vor dem Hohen Rat suchte man falsche Zeugen. Und dann folgte der finale Tod durch Kreuzigung. Und das war auch bei dem Märtyrer Stephanus so. Zunächst falsche Zeugen, Apostelgeschichte 6, und dann folgte der finale Tod durch Steinigung. Und so war es auch bei dem Pharisäer Saulus. Lästereien durch Lügen, Gefallen an dem Tod des Judenchristen Stephanus, ein Verfolger. Sie aber schrien laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn, Stephanus, ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Das war erst der Anfang. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort ins Gefängnis, trennte Männer und Frauen und Kindern. Saulus war der Eifrigste. Er verfolgte die Spuren der Christen, wie ein Jäger die Spuren eines Tieres verfolgt. Und Saulus ließ sich darüber hinaus Vollmachten geben, die über Jerusalem hinausreichten, um auch in Damaskus Christen gefangen zu nehmen. Da heißt es Apostelgeschichte 9, Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat um Briefe nach Damaskus an den Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Soweit zum Verfolger. Ein Frevler. Ein Frevler, beileibe kein Kavaliersdelikt. Ich möchte jetzt hier mal ein Bild nehmen, wenn ich zum Beispiel einen Baum habe und sehe ich, da geht es um diese Jahreszeit, einen Ast ab oder knicke Äste ab oder schlage Nägel in die Wurzeln, dann würde ich nach § 303 des Strafgesetzbuchs verurteilt werden. Das ist Frevel. Der größte Frevel ist sicherlich der Muttermord. Wenn ich die Mutter töte, die mir das Leben geschenkt hat. Nero wird solches nachgesagt. Und bis in die Gegenwart hören und lesen wir manchmal von diesem Frevel. Ein Frevler ist aber auch jemand, der in der Kirchenlehre abweicht, wie zum Beispiel in der römisch-katholischen Kirche, nennen das Heretiker oder Ketzer. Auch das ist Frevel. Und die Juden, die waren aufgefordert, all den Frevel, alle Sünden auf diesen Sündenbock zu legen und dann in die Wüste zu schicken, wo sinnbildlich der Teufel wohnt. Ich habe hier eine Zusammenfassung aus 3. Mose. Aaron soll beide Hände auf den Kopf des lebenden Bockes legen und über ihn alle Sünden der Israeliten, alle ihre Frevel und alle ihre Fehler bekennen. Nachdem er sie auf den Kopf des Bockes gelegt hatte, soll er ihn durch einen bereitstehenden Mann in die Wüste treiben und der Bock soll alle ihre Sünden mit sich in die Einöde tragen. Das war der bekennende Pharisäer Saulus. Ein Lästerer, ein Verfolger, ein Frevler. Hat er nicht sein Recht auf weiteres Leben schon verwirkt? Der nächste Punkt. Die erfahrene Barmherzigkeit beruht auf die Sendung Jesu Christi. Wie schrecklich die Taten und Handlungen des Pharisäer Saulus auch waren und die durch nichts zu beschönigen sind, umso gewaltiger wird jetzt das Wirken des Apostel Paulus dargestellt. In Vers 14 heißt es, es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe in Christus Jesus ist. Und das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist. Wozu ist er gekommen? Nicht damit wir Weihnachten feiern und Tannenbaum haben, sondern um Sünder selig zu machen. Und da schreibt der Apostel Paulus, unter denen bin ich der Erste, der Traurigste, der Schlimmste, der Letzte. Noch einmal der heutige Wochenspruch. Aus Gnade seid ihr gerettet worden durch Glauben. Das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Wenn Gott nicht gnädig wäre, wäre ich nicht hier. Aber Gott ist gnädig. Und genau das hat Saul erlebt. Als er auf dem Wege war, erneut Männer und Frauen von ihren Kindern zu trennen und zu separaten. Als er unterwegs war, heißt es, auf dem Wege in der Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Er hat Christen verfolgt. Aber weil wir ein Leib sind, hat er Jesus verfolgt. Und heute, während wir hier sitzen und zuhören, sind Christen, sind Glaubensgeschwister in Gefangenschaft. Nicht, weil sie eine Straftat begangen haben, sondern weil sie Jesus bekannt haben. Und wenn sie diese Menschen verfolgen, verfolgen sie auch Jesus. Aber das ist diese Weihnachtsbotschaft, die wir an dieser Stelle haben. Da kommt Jesus als Sohn Gottes in diese Welt und hat ein neues Ziel. Gibt uns eine Chance, gibt Gnade, lässt uns deutlich werden, dass alle Verfehlungen, die wir bekannt haben, in der Passionszeit begriffen haben, ans Kreuz geheftet wurden. Und so schreibt er, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder selig zu machen. Ziel der Sendung Jesu ist, Sünder selig zu machen. So, selig ist sicherlich schwierig zu verstehen, verstehe ich auch. Also, er will uns glücklich machen. Er will uns tauglich machen. Das kann man so übersetzen, selig ist Glück oder glücklich. Und das ist mit dem Wort verwandt von Geschick. Und wir kennen das Wort Schicksal. Hängt alles zusammen. Die Verwandtschaft Glück und Gelingen gehört hier zusammen. Jesus will, dass unser Leben Erfolg hat. Jesus will, dass unser Leben bestehen kann. Das ist sein Ziel. Deswegen ist er gekommen. Und deswegen ist auch das Gnadenangebot hier ganz deutlich. Um das Wort Sünder besser einordnen zu können, möchte ich es ebenfalls kurz beschreiben. Es geht dabei nicht um ein Wort allein, sondern um eine Handlung. Ganz praktisch aus dem Regelwerk des Straßenverkehrs. Wir alle kennen Parksünder. Oder es soll auch Temposünder geben. Die Schrift kennt eine ganze Reihe von Ausdrücken, um diese Handlung zu beschreiben. In dem Wort Gottes verstehen wir eine Auflehnung gegen das Wort Gottes. Eine Verfehlung. Wie ich bereits sagte, Frevel, Schuld, da gibt es eine ganze Menge. Ich konzentriere mich einmal hier auf Verfehlung. Ich habe eine Dartscheibe, ich habe ein Dart, werfe und ich treffe mein vorgegebenes Ziel nicht. Von der griechischen Bedeutung her ist das Ziel Verfehlung. Und theologisch geht es in der Schrift in erster Linie um das Ziel. Das Ziel, das wir haben sollen, ist, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben sollen. Das ist unser Ziel. Aber wir verfehlen das Ziel, weil wir geblendet werden. Weil so viel Streulichter um uns herum sind. Und dann können wir das Ziel nicht erkennen und wir verfehlen es. Und das deutsche Wort Sünde hat eine Abstammung vom volksetymologischen, vom germanischen Sund. Eine Sund ist eine Trennung. Und diese Trennung ist einfach darzustellen, wenn zwei Landmassen oder zwei Landseiten durch eine Meeresenge getrennt sind. Wir können auch hier von einem Spalt sprechen. Theologisch lehrt uns der Römerbrief in Kapitel 5, dass wir in Adam alle gesündigt haben. Und somit automatisch von Gott auch getrennt wird. Und wir verstehen, dass wir alle Vergebung brauchen, damit diese Gemeinschaft wieder möglich werden kann. Und da schreibt der Apostel Paulus hier in Vers 15, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Jetzt aber vorsichtig. Die Trennung durch Adam ist eine Tatsache, an der wir nicht vorbeikommen. Wobei auch hier von Erbsünde sprechen. Die Verbindung zu Gott durch Jesus Christus kommt dazu im Gegensatz nicht automatisch, sondern wenn wir den Wunsch äußern, die dargebotene Vergebung in anzusprechen, dann wird sie uns zugesagt. Aber nicht automatisch, auch nicht in der Allversöhnungslehre. Wir lernen es aus dem Apostelgeschichte 18, da heißt es, der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Sündenbekenntnis hat etwas mit einem Geständnis zu tun. Ein Mensch, der ein Geständnis ablegt, stellt sich der Vergangenheit, stellt sich dem, was er getan hat, und er bekennt seine Schuld. Genau dazu werden wir spätestens jetzt von Gott und vor Gott aufgefordert. Ich möchte aber noch den praktischen Aspekt der Erbsünde eingehen, von der ich gerade sprach. Wie äußert sich die Erbsünde in unserem Alltag? Da gibt es verschiedene Methoden, an der ich das erklären könnte. Es ist einmal die Flucht, dass wir ständig auf der Flucht sind, dass wir keine Ruhe haben können, dass wir ständig unterwegs sein müssen. Ich möchte das nicht weiter ausführen, möchte an einer anderen Stelle bohren. Es ist diese ständige Angst, allein zu sein. Es ist diese ständige Angst, bedeutungslos zu sein. Angst, keine Anerkennung zu finden. Angst, keinen Erfolg bei den Menschen zu haben. Angst, keinen Einfluss ausüben zu können. Die Schrift spricht ganz deutlich von dem Turmbau zu Babel, der später die Sprachverwirrung hervorbrachte. Da heißt es: Wohlauf, lass uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche. Warum? Damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Wir wissen, genau das ist eingetreten. Aber der Ursprung war, lasst uns einen Namen machen. Diese ständige Angst, abgesichert sein zu müssen. Die Gesundheitsversicherung, die Zahnzusatzversicherung, die Krankenhaustagegeldversicherung, die Sozialversicherung, die Reisegepäckrücktrittsversicherung, die Rentenversicherung, die Lebensversicherung. Hört genau hin, ich bin kein Versicherungsvertreter, das habt ihr gemerkt. Wir sollen ein ordentliches Leben führen und wir sollen auch ordentlich versichert sein. Aber was ich meine, ist das: Diese Sicherungen sind nicht die, die Gott uns zuspricht. Menschen müssen sich gegen alles versichern, weil sie die Sicherheit bei Gott verloren haben. Deswegen suchen wir irdische Krücken, um irgendwie Sicherheit zu schaffen. Ich weiß, was der Gesetzgeber vorschreibt. Wir haben auch eine Autoversicherung, braucht keine Angst zu haben, ich mache da gar nichts Illegales. Wir haben auch unser Gebäude versichern lassen, alles in Ordnung. Aber ihr versteht sicherlich, was ich meine. Menschen werden immer unmenschlicher und sie werden aus Angst unmenschlicher und dadurch werden sie an anderen Menschen schuldig. Wo die Menschen die Sicherung ihres Lebens bei sich selbst suchen, setzen sie sich automatisch an die Stelle von Gott. Sie wollen letztlich sein wie Gott. Sie sollen sich selbst absichern. Die Schrift sagt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Gott will uns selbst die Sicherheit schenken, die wir auch zweifelsohne benötigen. Was wir nicht haben und was wir nie besitzen werden, das hält Jesus für uns bereit. Er sagt: Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Die erfahrene Barmherzigkeit als Beweis göttlicher Geduld. Er schreibt weiter: Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Ersten allein alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Gott nimmt den Pharisäer Saul nicht die Ehre und er vernichtet ihn nicht, wiewohl es für Gott möglich gewesen wäre. Der hätte auch tot vom Pferd fallen können. Während die Menschen noch sehr skeptisch sind, erfährt Saul bei Gott Barmherzigkeit. Was die Juden Christen zunächst nicht verstehen und nicht einordnen konnten. Als Hananias vom Herrn den Auftrag bekommt, sich dem Paulus anzunehmen, sagt Hananias: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht vom hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Es bleibt aber Hananias gehorsam. Und Saulus, der jetzt Paulus heißt, bleibt einige Tage in Damaskus. Da heißt es, Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und alsbald, was macht er? Er predigt in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu den hohen Priestern führt? Was würde deinen Familienangehörigen, Nachbarn, Kollegen, Kommilitonen sagen, wenn du dich plötzlich zu Jesus bekehrst? Oder gar für Jesus einsetzt? Gottes Barmherzigkeit geht hier weit über das Rechtsempfinden der Zeitgenossen. Jesus hatte ja auch in seinen eigenen Reihen der Jüngerschaft einen Simon, der Zelot genannt wurde. Das war eine alt-antirömische, altjüdische Partei. Zeloten versuchten die römische Besatzungsmacht durch Nadelstiche da und dort zu verletzen und anzugreifen. Wie wir es von Guerilleros kennen oder von Terroristen und von Salafisten, die hin und wieder mal auftauchen und dort mal irgendwas in die Luft gehen lassen. Da hatte Jesus auch einen in seinen Reihen. Auch für diese Gruppe besteht die Möglichkeit, die Barmherzigkeit Gottes anzurufen. Wenn der Stecher sterbend am Kreuz mit dem Munde die Sohnschaft zu Jesus bekennen kann und er den Zuspruch bekommt, dass er mit Jesus im Paradies sein wird, dann gilt das auch heute. Da sagt dieser verurteilte Mann am Kreuz, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist die Regel nach dem Römerbrief 10. Wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Und diese Wahrheit gilt auch heute, jetzt und hier und wo immer ich zu hören bin. Das ist nicht meine Worte, das sind die Worte der Schrift. Das Gnadenangebot Gottes steht. Ich möchte noch ganz kurz auf die Vorbildfunktion des Apostel Paulus eingehen. So tragisch und so konsequent Saulus die Judenchristen verfolgte, so konsequent war er auch später bereit, für Jesus Christus einzustehen als Apostel Paulus. Viele Christen berichten über ihre wilden Jahre, was sie alles getan haben, was sie darauf verzichtet haben, Schlafmangel, Geld, alles gar kein Problem, hingefahren, wo auch immer die großen Konzerte waren, abends zurückgekommen vom Deichbrand, irgendwann noch voll mit Drogen, alles getan. Und dann werden sie Christen, und dann werden sie stumm, und dann werden sie steif. Das war bei Apostel Paulus nicht so. Er war ein Vorbild. Wenn ihr wollt, könnt ihr nachlesen, 2. Korinther 11, was er nicht alles erfahren und ertragen hat. Und diese Geschichte ist nicht beendet, denn sie endet ja erst in der Gefangenschaft in Rom. Also, wir haben hier ein Vorbild, das wir wirklich sehen können, wenn Gott aus Saulus einen Paulus machen kann. Dann habe ich auch eine Chance. Dann gilt diese Gnade auch mir. Bescheidenheit kommt von Bescheidwissen. Nur wenn ich weiß, wo ich stand, kann ich ermessen, was Gott in meinem Leben schon alles getan hat. Und wenn die Erde sich weiterdreht, tun wird. Er ist geduldig, er ist gnädig. Der letzte Punkt, die erfahrene Barmherzigkeit als Antrieb göttlicher Anbetung. Aber jetzt, und das ist was ganz Entscheidendes auch hier im Text, aber jetzt werden alle Augen von dem Irdischen weggerissen. Was wir gerade noch gesehen haben, Frauen, Männer im Gefängnis, gefoltert, Kinder schreien, Saulus auf dem Pferd, egal was wir gerade gesehen haben. Jetzt bekommen wir ein ganz anderes Bild. Die Augen werden weggerissen, aber Gott, der ewige König, dem Unvergänglichen, Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre, Preis in Ewigkeit. Amen. Da steht er, da schreibt er, das weiß er genau. Aber Gott, dem ewigen König, Der römische Kaiser Nero oder alle, die ihm folgten, die waren keine ewigen Kaiser. Die waren keine ewigen Könige, die waren keine ewigen Herrscher. Zweifelsohne, das wollten sie sein. Sie ließen sich so grüßen. Das lesen wir auch im Buch Daniel 6,7. Da sagt er, der König Darius lebe ewig. Blödsinn, wird er nicht. Hat er auch nicht. Sie ließen sich als Götter anbeten. Sie ließen riesige Statuen bauen, um sich vorzustellen, wie sie das Reich herrschen. Sie mussten alle sterben. Und die Nachfolger, die dieselben Anspruch erhebten, starben auch. Den Unvergänglichen und Unsichtbaren. Im Gegensatz zu den Königen und Kaisern dieser Welt ist Jahwe ewig. Im Gegensatz zu diesen Kaisern und Königen dieser Welt ist Jahwe für uns auch der Unsichtbare. Die Heiligkeit Jahwe lässt gar nicht zu, dass wir als sündige Menschen seine Gestalt ertragen können. Mose, der Prophet, von dem ich schon anfangs sprach, wollte einmal Jahwe selbst sehen. Und er bekommt dann zur Antwort, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Aber der gnädige Gott geht da weiter, sagt er. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen, dann wird meine Herrlichkeit vorübergehen. Und will dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand vor dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann niemand sehen. Es ist ja die Prüfung, in der wir stehen, dass wir in der Zeit des Glaubens stehen und nicht des Schauens. Der Auferstehungsleib wird diesen gewaltigen Anblick ertragen können, aber den haben wir noch nicht. Der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Das wurde den Israeliten immer wieder klargemacht, dass es keinen Mischkrug für die Religionen gibt. Das wurde den Israeliten immer klargemacht, dass andere Religionen keine Bereicherung ist im Synkretismus, wenn sie gelehrt und betrieben wird. Dem Juden galt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und für die Christen gilt der Name Jesus allein. In keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden sollen. Und schlussendlich für uns alle zusammen, für die Juden und für die Christen, messianischen Juden, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Amen, ja, so ist es. So ist es. Da lenkt uns jetzt der Apostel am Ende noch einmal darauf hin, die alleine unglaubliche Größe des lebendigen Gottes, der unvergleichlich ist, der auch unsichtbar ist, aber der immer wieder auch in unserem Leben eingreift. Die erfahrene Barmherzigkeit und deren Auswirkungen im Leben des Apostel Paulus. Die erfahrene Barmherzigkeit Jesu im Leben des Apostel Paulus. Kannst du Gott dafür danken, dass er dein Leben neu gestaltet? Die erfahrene Barmherzigkeit übersteigt die Freveltaten des Apostel Paulus. Kannst du Gott dafür danken, dass er dir auch, was immer du getan hast, vergeben möchte, vergeben hat? Die erfahrene Barmherzigkeit ruht auf die Sendung Jesu Christi. Kannst du Gott dafür danken, dass er dein Leben durch die Geburt Jesu verändert hat? Die erfahrene Barmherzigkeit als Beweis göttlicher Geduld. Kannst du Gott dafür danken, dass er mit dir so geduldig ist? Die erfahrene Barmherzigkeit als Antrieb göttlicher Anbetung. Treibt dich diese Erkenntnis nicht in die Anbetung? Kannst du Gott nicht dafür danken, was wir gerade auch alles gehört haben? Aber Gott, dem ewigen König, den Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen.